Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie gemeinsam mit Landrat Engelhard hier aus dem Landratsamt. Ja, heute soll es zunächst um die Themen der Woche gehen und dann steht insbesondere eine Person im Mittelpunkt.
Ja, wir wollen Angelika Beckenbach zu Wort kommen lassen. Sie hat am Montag ihr neues Amt als erste Kreisbeigeordnete angetreten. Das ist die formale Bezeichnung für das, was man Vizelandrat nennt. Und sie verstärkt damit die Verwaltungsspitze, wofür ich sehr dankbar bin.
Aber wir starten wie üblich mit unserem Rückblick auf die Woche. Herr Engelhard, was war denn los? Was waren die dominierenden Themen?
Am Montag habe ich Frau Beckenbach begrüßt und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich ein halbes Jahr lang ohne Stellvertretung gehabt, zumindest ohne formale Stellvertretung. Der Matthias Schimpf und ich haben das hier alles alleine geführt. Und dann dachte ich, okay, dann lehne ich mich jetzt zurück und lege die Füße hoch und entspanne und genieße die Sonne und das Winterfest. Aber nein, Scherz, ich hatte natürlich trotzdem einen proppenvollen Terminkalender. Ich bin gleich Montag direkt danach nach Berlin gefahren und aus Berlin bin ich gestern Nachmittag zurückgekommen. Und habe dort einiges erlebt.
Und warum müssen Sie als Bergstresser Landrat nach Berlin?
Ja, als Bergstresser Landrat bin ich eben zwar zunächst einmal Chef der Kreisverwaltung, die ja etwa 1500 Mitarbeiter hat, aber meine Aufgabe ist natürlich auch, daran mitzuwirken, dass sich unsere Rahmenbedingungen verändern. Und in Berlin wird halt ganz vieles entschieden. In Berlin wird darüber entschieden, welche Regeln für die Digitalisierung vor Ort gelten. Oder in Berlin wird entschieden, wie sich die Gesundheitsstrukturen und die Finanzierung der Krankenhäuser weiterentwickelt. In Berlin wird entschieden, wie sich die Flüchtlingspolitik weiterentwickelt. Und wir fahren regelmäßig, sowohl ich selbst, dann auf Einladung von beispielsweise mal einer Partei oder einem Verband, und wir als Landräte alle zusammen einmal pro Jahr nach Berlin, um dort über solche Themen miteinander zu sprechen und mit Gästen zu sprechen. Und in Berlin hatten wir zum Beispiel die Bundeswissenschaftsministerin zu Gast. Da ging es natürlich um Wissenschaft und Forschung, aber auch die Finanzierung des Digitalpakts 2, das heißt der digitalen Ausstattung der Schulen. Wir hatten den für die Krankenhausreform zuständigen Abteilungsleiter aus dem Gesundheitsministerium zu Gast, mit dem wir genau darüber gesprochen haben, aber auch mit internen Fachleuten, die für uns als Landkreise arbeiten, die in Berlin beheimatet sind. Also es gab einfach viele, viele Gespräche und zudem ist es immer ganz interessant, auch nochmal einen Austausch außerhalb der eigenen Blase zu haben.
Also wir müssen uns das so vorstellen, dass die Landräte dann nach Berlin reisen, sich untereinander natürlich austauschen, dann aber vor allen Dingen auch ihre Sichtweisen quasi nach Berlin geben auf eine nächsthöhere Ebene.
Ja, genau. Und das meist, indem wir wie in einer normalen Sitzung zusammensitzen, aber externe Gäste haben. Mhm. Oder aber, und das waren wir waren auch beim großen IT-Dienstleister, der für den Staat vor allem arbeitet, also unter anderem dafür sorgt, dass der Glasfaserausbau gefördert wird. Bei dem waren wir zu Gast und haben dann dort vor Ort mit deren Vertretern gesprochen.
Bleiben wir beim Thema Gesundheit, das hatten Sie eben schon kurz angesprochen. In Lindenfels wird das MVZ geschlossen. Was können Sie uns darüber berichten?
Ja, also in Lindenfels gibt es ein medizinisches Versorgungszentrum, so nennt man eine Praxis, bei der verschiedene Ärzte zusammenarbeiten. Und dieses medizinische Versorgungszentrum wird letztendlich von der Universität Heidelberg organisiert. Das ist ein Tochterunternehmen des Kreiskrankenhauses. Das Kreiskrankenhaus ist ja zu 90% Uni Heidelberg. Und dieses MVZ arbeitet eigentlich von Anfang an und zunehmend defizitär. Und die Uni Heidelberg hat im Prinzip von Anfang an gesagt, sie macht das jetzt mal probeweise. Und dann war die Uni Heidelberg auch schon länger auf der Suche nach Alternativen zu dem jetzigen MVZ-Betrieb. Das hat alles so nicht funktioniert. Meine These ist, eine Uniklinik mit ihren Strukturen und den ganzen Spitzenwissenschaftlern, die dort sind, die auch notwendig sind, die ist nicht der richtige Träger. Die können das nicht, so eine normale Arztpraxis wirtschaftlich betreiben. Zumindest hat es hier nicht funktioniert. Und jetzt habe ich versucht und versuche noch, und das ist übrigens zukünftig dann eine Aufgabe von Frau Beckenbach und ganz eigentlich aber eine Aufgabe der Orte, also der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir versuchen natürlich in solchen Situationen zu helfen als Landkreis. Und ich habe jetzt versucht, mit verschiedenen Ärzten, auch Ärztenetzwerken oder Betreibern von MVZ darüber zu sprechen, ob jemand Interesse daran hat, dieses MVZ zu übernehmen, weil das ist eine tolle Immobilie, ist gut ausgestattet, gut erreichbar. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass es zumindest sehr ernsthafte Interessen gibt, denn die wurden mir gemeldet. Und jetzt schauen wir mal, ob einer davon dann das MVZ übernimmt.
Zwei Nachfragen dazu. Dieses Gebäude, so gut und schön das ausgestattet sein mag, wem gehört das denn?
Das Gebäude gehört einer Privatperson. Die hat es allerdings damals extra umgebaut für das MVZ. Das heißt, es ist ideal als Arztpraxis ausgebaut und ausgestattet.
Und inwieweit ist der Kreis da involviert?
Naja, also zunächst mal, ich will vielleicht noch eine Sache sagen. Die ärztliche Versorgung sicherzustellen ist eigentlich eine Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Und die entscheidet auch ganz am Ende darüber. Das heißt, diese Arztsitze, die werden von der Kassenärztlichen Vereinigung vergeben. Und die haben auch einen Sicherstellungsauftrag, weil die interpretieren das eben anders als die Bevölkerung. Die Lindenfelser Bevölkerung empfindet Sicherstellung bei uns vor Ort. Die Kassenärztliche Vereinigung betrachtet Versorgungsgebiete. Und die sind deutlich größer als ein 5.000-Einwohner-Ort. Und die sagen, na, wenn in dem Versorgungsgebiet so und so viele Ärzte sind, dann ist das kein Problem.
Das heißt, für die wäre es kein Problem, wenn ich sage, ah ja, es gibt genug Hausärzte in meinetwegen in Fürth. Und dann könnten alle Lindenfelser aus deren Sicht dann darunter fahren.
Genau. Ich glaube, das Versorgungsgebiet Lindenfels geht nicht Richtung Fürth, sondern Richtung Bensheim runter. Wenn die sagen, es gibt genug Ärzte im Lautertal, dann ist das für die Kassenärztliche Vereinigung fein. Das sehen wir natürlich anders, weil wir eine wohnortnahe Versorgung wollen. Und das ist eben jetzt der Punkt. Und wir als Kreis versuchen übergeordnet, und dafür haben wir extra auch Mitarbeiter, die für Gesundheitsversorgung zuständig sind, daran mitzuwirken, dass Strukturen da sind, die helfen, die ärztliche Versorgung für die Zukunft zu sichern. Wir haben einen Weiterbildungsverbund, wir haben sozusagen Gesundheitskonferenzen. Das heißt, wir versuchen daran mitzuwirken, dass auch der ärztliche Nachwuchs für die Zukunft gesichert ist. Hier braucht man allerdings irgendeinen ärztlichen Unternehmer, der sagt, ich übernehme das jetzt auf eigene Rechnung.
Und im Zweifelsfall, wenn es nicht gelingt, da jemanden zu finden und das neu zu besetzen?
Dann wäre tatsächlich die Praxis zu. Das heißt, die Patienten müssten sich andere Ärzte suchen, es sei denn...
Wir aber wissen, dass fast alle Allgemeinärzte dicht sind und
genau,
keinen mehr aufnehmen.
Genau, und jetzt kommen wir dazu wieder zur Kassenärztlichen Vereinigung. Die Kassenärztliche Vereinigung hat einen gesetzlich geregelten Sicherstellungsauftrag. Das heißt, die muss dafür sorgen, dass in einem Bezirk ausreichend Ärzte vorhanden sind.
Und die zaubert dann ein Arzt her?
Die sind die, die am ehesten Möglichkeiten haben. Im Prinzip müssten sie, wenn tatsächlich der gesamte Bezirk nicht ausreichend versorgt ist, müsste die Kassenärztliche Vereinigung meines Wissens eine Sicherstellungspraxis organisieren.
Gut, also wir werden weiter über das Thema berichten. Das bleibt spannend. Im Moment ist vorgesehen, seitens Heidelberg das MVZ zum 31.12. zu schließen.
Genau, und wir versuchen alle Akteure, Bürgermeister, die Heidelberger darin zu unterstützen, dass es möglichst eine nahtlose Übergangsregelung gibt. Und ich hoffe, die gelingt. Und wenn irgendjemand, ist tatsächlich so, also der Unternehmer, den ich gefunden habe, der bereit wäre, dieses MVZ zu betreiben, Unternehmer, das klingt blöd, das ist ein Arzt, der es machen würde, der sagt, er macht es, wenn er noch einen halben Arzt findet, den er einstellen kann.
Denn also er sucht schon einen ganzen Arzt, aber es ist eine
halbe
zeitlich
Stelle.
Eine halbe Stelle.
Und, ja, genau. Und also wenn jemand jemand kennt, irgendjemand, der Allgemeinarzt ist und ich in der schönsten Gegend Deutschlands arbeiten möchte.
Mit einer Festanstellung, müssen wir auch dazu sagen.
Mit einer
sagen.
Festanstellung, genau. In einer guten Lage und bei einem tollen, das ist nicht ein ziemlich guter Arzt, der das machen würde, beim
ein guten, renommiertes Unternehmen
beim
quasi
renommierten
schon.
Unternehmen,
und man
genau.
hat dann als Arzt auch quasi nicht mehr das wirtschaftliche Risiko, das man hätte, wenn man selbstständig wäre.
Genau, und dieses die sind auch so organisiert, dass nicht jeder Arzt jeden Kleinkram machen muss, sondern so ein Netzwerk, die unterstützen sich auch gegenseitig bei solchen Abrechnungsfragen und Verwaltungsfragen. Also das heißt, dass was ein niedergelassener Arzt in seiner alleinigen Praxis machen müsste, das muss man natürlich nicht unbedingt, wenn man angestellter Arzt in so einem größeren Praxisverbund ist.
Genau, man kann sich komplett auf die Aufgaben als Arzt quasi konzentrieren.
Genau.
Das war jetzt unser Werbeblock, melden Sie sich. Aber wir bleiben leider bei den unschönen Themen. Wir kommen noch mal zu sprechen auf den Badeunfall in Bensheim diese Woche.
Mhm. Ja, ich wurde angerufen, das passiert bei größeren Einsatzlagen, dass es einen Badeunfall gibt, dass ein Kind ertrunken ist am Badesee Bensheim und dass das deshalb eine größere Lage ist, weil natürlich zum einen gesucht wird. Das ist jetzt im Sommer aber öfters passiert, aber auch weil die Familie mittlerweile vor Ort ist, Angehörige und deswegen relativ viel Notfallseelsorge auch notwendig ist und das einfach eine größere Sache wird. Dann bin ich dorthin gefahren, es war wie gerade beschrieben und das Kind wurde auch nur tot gefunden. Das war allerdings irgendwann fest zu erwarten, nachdem es Stunden gedauert hat, um das Kind zu finden. Und zwei Dinge sind dabei besonders, warum ich das hier auch gerne anspreche. Das erste ist, in einem solchen See zu suchen, ist viel komplexer, als ich dachte. Warum? Dieser Badesee ist ziemlich groß und na klar, ein Taucher sieht nicht weit. Ein Taucher sieht in so einem See vielleicht 30 Zentimeter. Das heißt, der muss in relativ engen Bahnen muss gesucht werden. Das zweite ist, es muss auch auf vielen Ebenen gesucht werden. Wenn so ein See 15 Meter tief ist, kann sozusagen ein verstorbener Mensch auf den verschiedensten Ebenen sein. Der sinkt nicht unbedingt zu Boden. Das heißt, man muss sozusagen auch noch in verschiedenen Höhen suchen. Das ist ein Riesending. Und die Taucher haben dort mit erheblichem Personalaufwand stundenlang gesucht. Das Zweite ist, es gab direkt danach im Social Netzwerk so ein bisschen eine Debatte, ja, warum haben die Badeaufsicht geführt haben, die da nichts tun können. Ich will dazu zwei Sachen loswerden. Na klar gibt es Badeaufsicht. Es gibt Badeaufsicht in Schwimmbädern und es gibt Badeaufsicht an den Badeseen, an offiziell ausgewiesenen Badeseen. Aber erstens, wenn richtig viel los ist, ist das ein sehr fordernder Job. Zweitens, am Ende verbleibt bei Kindern aus meiner Überzeugung die Verantwortung bei uns Eltern. Dass wir können weder Kinder, die nicht Schwimmer sind, alleine irgendwo ins Bad gehen lassen. Und das Zweite ist, und ich mache das jetzt Gott sei Dank nicht mehr, weil meine Kinder sehr gut schwimmen können, besser als ich. Aber natürlich muss man dann als Eltern dabei bleiben. Und dann kann ich noch sagen, dass gerade bei einem meiner Kinder, das inzwischen begeisterter Schwimmer ist, die zum Schwimmen zu bringen, das war gar nicht so einfach. Also ich erinnere mich, dass ich relativ häufig mit ihr im Schwimmbad war und die zunächst einmal einfach, um sie zum Wasser, ans Wasser zu gewöhnen, viel mit ihr einfach durchs Becken gelaufen bin, sie auch ein bisschen durchs Becken getragen habe. Also Schwimmen ist ja was Schönes, aber da haben wir als Eltern schon ein bisschen Verantwortung. Und ich glaube, gerade in der Gegend, wo es so viele Seen gibt und Flüsse wie hier, ist dieses, ein Blick darauf zu haben, dass Kinder schwimmen lernen, eine ganz wichtige Sache.
Nun ist es ja im Moment so, dass die wenigsten Kinder, beziehungsweise nicht die wenigsten, sondern aber weniger als 50% tatsächlich schwimmen können in der Grundschule. Wir haben hier ein Kind gehabt, das verstorben ist, das war 7 Jahre alt, hätte eigentlich also schon schwimmen können. Und der Schulplan sieht auch vor, dass Kinder das tatsächlich in der Schule lernen. Tun sie aber nicht, auch im Kreis Bergstraße nicht, weil es gar nicht, nach Aussagen der Schulen, genug Schwimmbäder gibt. Nur ist der Kreis Bergstraße ja Schulträger. Inwieweit steht der Schulträger da auch in der Verantwortung?
Also es gibt tatsächlich nicht genug Schwimmbäder, inzwischen nirgendwo mehr. Das hängt damit zusammen, dass Schwimmbäder eine extrem teure Infrastruktur sind und Kommunen ja schon seit vielen Jahren finanzielle Herausforderungen zu bewältigen haben. Und es deswegen eher so war, dass Schwimmbäder geschlossen wurden, wenn sie nicht mehr in Ordnung waren, als dass die Anzahl der Bäder gewachsen wäre. Und selbst um die Freibäder wird ja teilweise gekämpft. Und Freibäder sind viel billiger im Betrieb als ein Hallenbad. Wir haben im Kreis 4 öffentliche Hallenbäder. Das heißt, hier an der Bergstraße ist die Hallenbadsituation vergleichsweise gut. Oder der Bergstraße Ried. Wir haben ein Hallenbad in Lambertheim, in Firnheim, in Bensheim und ein kleines in Einhausen. Herausfordernder ist das im Odenwald. Dort gibt es glücklicherweise ein privates Bad, mit dem wir zusammenarbeiten, im Weschnitztal. Was kann man tun? Also es ist, glaube ich, vollkommen unrealistisch davon auszugehen, dass weitere Bäder gebaut werden. Wir können froh sein, dass wenn die Bäder, die es gibt, dauerhaft erhalten werden können. Ich glaube, dass man mit dem Angebot von Schwimmunterricht in Schulen, sagen wir, flexibler vielleicht werden könnte. Denn was wir haben viele Freibäder. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann im Blockunterricht Schwimmen unterrichte, so wie eine Projektwoche, dann wenn Freibadsaison ist, dann könnte man einiges machen. Und ganz am Ende, möchte ich nochmal sagen, als Vater von 2 Töchtern, ganz am Ende ist es auch ein Stück weit Sache der Eltern. Und zwar nicht, wenn man sagt, das, was in Schulen nicht stattfindet, müssen Eltern kompensieren. Nein, im Augenblick passiert ja eher, dass es Schulen vieles kompensieren, was die Eltern so nicht mehr schaffen. Aber wenn ich möchte, dass mein Kind sicher ist und nicht unbedingt sofort ertrinkt, wenn es ins Wasser fällt, dann sollte ich das Kind auf solche Situationen vorbereiten. Man kann übrigens auch mit Hundeln sicher zum Ufer kommen, wenn man wo reinfällt, aber man muss es halt mal gelernt haben.
Gut, also großer Aufruf. Wir wissen, dass es wenig Schwimmkurse gibt, aber dennoch die Sicherheit steht da an erster Stelle. Es ist schon entscheidend, dass Kinder das lernen.
Definitiv.
So, jetzt machen wir einen harten Cut und kommen zu unserem angekündigten Thema. Und zwar wollen wir die erste Kreisbeigeordnete vorstellen. Das tun wir auch gleich. Aber zunächst mal, Herr Engelhardt, wofür ist die erste Kreisbeigeordnete zuständig?
Ja, die erste Kreisbeigeordnete, es hat 2 Themen, die ganz entscheidend sind. Das erste ist, sie ist meine allgemeine Vertreterin. Deswegen nennt man sie auch Vizelandrat, inoffiziell. Das heißt, wenn ich nicht kann, vertritt sie mich. Und zwar, das bedeutet nicht, dass ich mal keine Zeit habe. Also sozusagen, wenn ich jetzt einen Termin heute Abend irgendwo hätte und kann nicht, dann kann ich eigentlich selbst auch schauen, wer mich vertritt. Aber angenommen, ich bin im Urlaub oder ich bin erkrankt, ich verschwinde einfach, dann ist die erste Kreisbeigeordnete tatsächlich in dieser Zeit sozusagen Landrat, deswegen Vizelandrat. Also damit wird sichergestellt, dass diese Behörde immer funktionsfähig ist.
Und für welche Abteilung ist sie konkret zuständig?
Dann für alles. Zudem haben wir in Hessen sogenannte Dezernenten. Das heißt, wir haben hier im Kreis 2 Dezernenten neben mir. Das ist die erste Kreisbeigeordnete und der weitere Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf. Und diese Dezernenten sind sozusagen Oberchefs der Abteilungen, die ich ihnen zuweise. Und ist Frau Beckenbach, seitdem sie hier ist, also seit Montag, für das Jobcenter, für Neue Wege. Sie ist zuständig für das Jugendamt, sie ist zuständig für das Gesundheitsamt, sie ist zuständig für den Bereich Pflege und
das listen wir nachher nochmal auf. Wer genau sich da genau nochmal ein Bild machen
will. Aber da ist eine ganze Menge dahinter.
Ja,
da sind auch Gesellschaften dahinter, die dazugehören, die Pflegeschule und so weiter. Also das ist schon ein tagfüllendes Geschäft.
Definitiv. Aber damit die Frau Beckenbach auch selbst zu Wort kommt, haben wir ein Interview mit ihr geführt. Und das können Sie jetzt hören. Frau Beckenbach, nochmal herzlich willkommen in der Kreisverwaltung. Vielen sind Sie bereits schon bekannt, da Sie ja Bürgermeisterin in Abt Steinach waren, aber vielleicht kennen Sie noch nicht alle Hörerinnen und Hörer. Würden Sie sich bitte noch mal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Angelika Beckenbach, ich bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne, die 24 und 21 Jahre alt sind. Und ich lebe mit meiner Familie in Abt Steinach. Dort war ich seit 2017, also 7 Jahre lang, Bürgermeisterin. Und davor habe ich 30 Jahre lang bei der Stadt Hirschhorn am Neckar gearbeitet, im Rathaus als Verwaltungsfachwirtin.
Mit welcher Motivation treten Sie Ihr neues Amt an?
Ja, ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung hier im Landratsamt. Gerade als Sozialdezernentin bin ich ja zuständig für viele Bereiche, die direkt das Leben der Bergsträßerinnen und Bergsträßer betreffen. Und ich möchte dazu beitragen, dass Ihnen die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Kreisverwaltung zugutekommt.
Wie haben Sie Ihre ersten Tage im Amt gestaltet?
Ja, ich wurde sehr herzlich hier im Landratsamt empfangen. Habe dann in einem Rundgang zunächst einmal die Gebäudlichkeiten, aber natürlich vor allem auch die vielen Mitarbeitenden hier kennengelernt. Es gab Einzelgespräche schon mit den Fachbereichsleitungen. Die ersten Aufgaben, Projekte wurden auch schon besprochen. Und dann ging es natürlich darum, Büro einrichten, die IT einrichten, sich mit den Programmen vertraut machen, mit den Abläufen hier vieles Neue kennenzulernen. Und ich denke, das wird mich auch noch in der nächsten Woche etwas beschäftigen.
Sie sind für zahlreiche Bereiche zuständig. Wo wollen Sie Schwerpunkte setzen?
Ja, das stimmt. Ich bin für zahlreiche unterschiedliche Bereiche zuständig. Deswegen ist es am Anfang auch schwer zu sagen, wo ich meine Schwerpunkte setzen möchte oder werde. Ein Thema, das mir aber besonders am Herzen liegt und dem ich mich am Anfang auch sehr gerne widmen möchte, ist das Thema Kinderbetreuung. Denn ich weiß aus Erfahrung, dass dies eben in allen Städten und Gemeinden aufgrund des Fachkraftmangels ein Problem ist. Und hier möchte ich schauen, inwieweit der Kreis hier noch weitergehend unterstützen kann.
So, abschließend blicken wir nochmal auf das Wochenende und auch an diesem Wochenende. Es ist ganz viel los.
Ja, also es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen. Das allererste ist das Winzerfest. Und da war ich bisher noch zu wenig, weil ich in Berlin war, also Winzerfest ist. Dann ist am Samstag um 17 Uhr ein Konzert der Stadtkapelle Heppenheim im Amtshof. Die Stadtkapelle Heppenheim ist ein 35-köpfiges Orchester, also es sind 35 Personen, nicht nur 35 Köpfe, und die Bandbreite reicht von klassischen Kompositionen über Musical-Melodien bis hin zu Evergreens, Hits und modernen Rhythmen. Dann gibt es den Überwälder Gassenmarkt. Das heißt, das ist eine Einzelhandelsaktion in Waldmichelbach. Über 50 lokale Einzelhändler führen gemeinsame Aktionen durch. Es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag. Zudem gibt es auch einen verkaufsoffenen Sonntag in Bensheim. Und bei der Gelegenheit, der Einzelhandel wirbt natürlich dafür, und das tue ich auch gerne, dass man regional shoppt. Denn zum einen ist doch wirklich etwas, was wir alle gerne wollen, dass wir uns auch vor Ort versorgen können. Und das Zweite ist, natürlich schafft Einzelhandel auch eine Aufenthalts- und Freizeitqualität in unseren Innenstädten. Deswegen ist Einzelhandel eben nicht nur Versorgung, sondern etwas mehr. Ja, und vielleicht abschließend, es ist noch viel mehr los. Und wenn Sie Veranstaltungstipps oder Ausflugstipps haben, dann posten Sie die einfach unter den Podcast auf Social Media.
Klingt schon wie Gregor Gysi, der immer Podcast sagt.
Ja, es ist sozusagen spät. Es ist Ende des Podcasts jetzt.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Abonnieren Sie gern Engelhards Woche, dann verpassen Sie uns nicht mehr.
Danke, wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Und sagen bis bald, bleiben Sie gesund und besonnen.